Stell dir vor, du wirst beauftragt, eine Biografie über eine bekannte Persönlichkeit zu schreiben. Also jemand, der ist sehr berühmt, gut wohlbekannt, und du willst seinen Ruhm durch ein Buch verbreiten, größer machen. Wo fängst du an? Welche Ereignisse willst du gleich am Anfang in deinen Bericht packen, um die Leser mitzureißen, dass sie weiterlesen wollen? Vielleicht fängst du im Elternhaus an, will ja sehen, wo diese Person aufgewachsen ist. In der Jugend, bei seinen Freunden oder vielleicht mit dem bekanntesten Erlebnis aus seinem Leben. Das, was die Leute kennen, sie sagen, ah, okay, ich will wissen, wie ist diese Person dahin gekommen? So, im Neuen Testament finden wir vier Biografien über das Leben von Jesus, die Evangelien. Und jeder der Autoren musste sich ja schlussendlich diese Frage stellen. Wo fange ich an, von Jesus zu erzählen? Wo fange ich an? Und interessanterweise fangen ja alle vier woanders an. Also Matthäus fängt mit einer langen Auflistung der Vorfahren von Jesus. Ihm ist es wichtig, Jesus mit dem Volk Israel in Verbindung zu bringen. Markus fängt gleich an Action. Jesus erwachsen im Dienst, Wunder, Austreibung und so weiter. Er will gleich so eine Spannung aufbauen. Johannes fängt philosophisch an. Denkt nach, das Wort Gott wird Mensch, was das bedeutet. Aber wo fängt Lukas an? Wie gesagt, wir gucken uns die in der Adventszeit die ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium an. Und ich habe diese Woche wirklich damit gerungen. Ich sage, wieso fängt Lukas so an, wie er anfängt? Weil den Text, den wir heute angucken wollen, geht es um die Ankündigung von einer wunderbaren Geburt. Aber es ist nicht die Geburt von Jesus, sondern die von Johannes dem Täufer. Also, wieso fängt Lukas hier an? Und ich glaube, er will ganz von Anfang an eine Sache klar machen. Und das ist, dass Gott seine Versprechen hält. Er hat sein Volk nicht vergessen. Er hat seine Verheißungen nicht vergessen. Gott hält seine Versprechen. Und das ist für uns heute auch von Relevanz, weil ich weiß, dass wir auch manchmal damit kämpfen, ob Gott in unserem Leben seine Versprechen hält. Stimmt das, was in der Bibel steht? Stimmt das für mich? Hat Gott mich vergessen? Wieso ist er so still? Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier anfangen, damit wir das Fundament haben, zu wissen, okay, wenn Gott seine Versprechen hält, dann hält er alle seine Versprechen. Nicht nur in der Zeit in der Bibel, sondern auch für uns heute. Und ich möchte auch gleich zu Beginn beten, dass wir das auch erkennen dürfen in diesem Text. Herr, ich danke dir für die Adventszeit. Ich danke dir für diese Möglichkeit, die wir uns jedes Jahr nehmen, uns auf das zu besinnen, was es bedeutet, dass du Mensch geworden bist für uns. Und ich bitte dich, wenn wir heute diesen Text angucken, dass du uns hilfst, auch zu verstehen, wie treu du dir selber bist, dass wenn du etwas sagst, dass du es hältst, wenn du ein Versprechen machst, dass es nicht gebrochen wird. Schenke uns offene Ohren, schenke mir die Gabe, es richtig zu lehren, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Gott erfüllt seine Versprechen. Das ist der Kern, das ist die Kernaussage unseres heutigen Textes. Und wenn ihr euch nichts anderes merkt, merkt euch das. Das tut der Seele gut. Ja? So, wir sehen vom ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose Kapitel 3, macht Gott ein Versprechen. Adam und Eva, unser alle Vorfahren, fallen in die Sünde, brechen ihre Beziehung mit Gott. Und gleich am Anfang kommt Gott mit einem Versprechen. Der sagt, dass eines Tages kommt jemand, der diesen Fluch umdreht, der diese Beziehung wiederherstellt. Und dann ist die ganze der Rest, was folgt, alles im Alten Testament, ist eine Auswirkung und ein Erwarten auf die Erfüllung von diesem Versprechen. Und später im Laufe der Geschichte des Volkes macht Gott noch ein zweites Versprechen. Er sagt, es wird jemand kommen, ein Vorbote, ein Vorläufer, der den Weg bereitet für dieses erfüllte Versprechen. Und in unserem Text heute geht es um diesen Vorläufer, um Johannes den Täufer. So, und wie ein guter Koch bringt Lukas uns hier eine köstliche Vorspeise. Das Hauptgericht des Lukas-Evangeliums, Das, worum man sich ja ins Restaurant setzt, ist das, was man eigentlich essen will. Das ist Jesus. Der kommt hier nicht vor. Heute dürfen wir uns aber an einer köstlichen Vorspeise so richtig den Appetit aufwecken lassen für das, was kommt. Lest bitte mit mir Lukas Kapitel 1. Ich lese ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Soweit der Anfang. Seit 400 Jahren hatte Gott nicht mehr mit seinem Volk geredet. Am Ende des Alten Testamentes sehen wir, wie das Volk Israel aus dem Exil wieder nach Jerusalem kommt. Der Tempel wird wieder gebaut, die Mauern werden aufgerichtet, die Opfer und religiöse Zeremonien werden wieder eingeführt. Ein Prophet nach dem anderen prophezeit, dass eines Tages dieser versprochene Retter kommen wird. Und dann Stille. 400 Jahre lang Stille. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Das heißt, das Volk ist da. Und was passiert in diesen 400? Erstmal werden sie vom Alexander den Großen erobert, von den Griechen. Stille. Dann gibt es einen Bürgerkrieg. Stille. Sie dürfen sich kurz selber regieren, vielleicht jetzt. Stille. Dann kommen die Römer. Stille. Und die ganze Zeit muss doch diese Frage da sein, wieso spricht Gott nicht mehr mit uns? Hat er uns vergessen? Wieso greift er nicht ein? Was ist mit den Verheißungen von langer Zeit? Wo ist Gott? Und in dieser Zeit der Unruhe und der Sorgen treffen wir auf Zacharias und Elisabeth. Und sie gehören zu einer Gruppe von frommen Juden, die nicht aufgehört haben zu glauben, das, was in ihren heiligen Schriften steht. Sie glauben, sie warten, sie hoffen, dass eines Tages diese Verheißungen erfüllt werden. Und sie haben keine Kinder. Und ich weiß nicht, ob ihr spüren könnt aus dem Text, wie hart das für sie gewesen sein muss. In der damaligen Zeit, das war mit Scham verbunden. Vor allem war es auch damit verbunden, nicht von Gott gesegnet zu sein. Das heißt, sie sind fromm, sie leben ihr Leben und haben als Beweis ihrer Frömmigkeit Kinderlosigkeit. Und ihre Nachbarn tuscheln und sagen, ja, die haben bestimmt irgendwo eine versteckte Sünde. Aus irgendeinem Grund steht doch der Fluch Gottes über ihnen. Und dann fragen sie sich, gilt Gottes Versprechen auch noch für uns? Und in einer Gemeinde dieser Größe weiß ich, dass es Leute gibt, die auch mit diesen Fragen ringen. Das kann die Frage der Unfruchtbarkeit sein. Wieso schenkt Gott uns kein Kind, wenn wir so danach beten und so es uns erwünschen? Aber es kann auch andere Sachen sein, wo dich zweifeln lassen. Vielleicht bist du beruflich an einem Ort gelandet, wo du nie sein wolltest. Und du denkst, Gott, wieso bin ich hier? Hast du mich vergessen? Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner. Kämpfst mit deinem Single-Sein, denkst, Herr, wieso hast du mich hier vergessen? Ungläubige Familienmitglieder, Krankheiten. Es gibt wirklich schwere Sachen, die uns an Gottes Güte zweifeln lassen. Und das Erste, was ich uns aus diesem Text hier mitgeben will, ist, dass Zacharias und Elisabeth werden als gute, fromme Juden dargestellt. Das heißt, die Schwierigkeiten in deinem Leben, das, was dich bedrängt, hat mit deinem Heil, mit deiner Beziehung zu Gott erstmal nichts zu tun. Und wenn du leidest als Christ, dann fügst du dich in eine Reihe von Tausenden und Tausenden von Männern und Frauen, die einfach ein schweres Leben hatten. Und glaube nicht der Lüge, dass nur wenn du fromm genug wärest oder nur richtig genug leben würdest, dann würde Gott mir das schenken, was ich will. Manchmal erlaubt Gott schwere Sachen in unser Leben aus Liebe zu uns. Also Zacharias und Elisabeth halten trotzdem an Gott fest und gehen ihren alltäglichen Pflichten nach. Zacharias ist Priester im Tempel. Damals gab es wahrscheinlich so 20.000 Männer, die diesen Dienst vollbringen konnten. Und die wurden aufgeteilt in verschiedene Gruppen und dann wurde ausgelost, wer jetzt das Opfer bringen darf, das Räucheropfer. Und es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht nur einmal in seinem Leben rankommt. Also in diesem Moment ist es etwas Besonderes für Zacharias. Es ist der Höhepunkt seiner Karriere, dass er dieses Opfer bringen darf. Aber gleichzeitig muss es doch absolut Routine gewesen sein. Seit 400 Jahren Stille. Und fast täglich werden diese Rituale im Tempel durchgeführt. Das heißt, in den Tagen und in den Wochen und in den Monaten zuvor ist jeder Tag ist jemand reingegangen, hat das Opfer gebracht, hat gebetet und ist wieder rausgegangen. Am nächsten Tag war der Nächste dran. Und jetzt ist Zacharias dran. Und nach 400 Jahren spricht Gott. Das ist völlig unerwartet. Und dann sitzt Zacharias und er sieht diesen Engel vor ihm, diesen Botschafter Gottes. Und dann kommt die Frage, was sagt Gott? 400 Jahre lang Stille. Was kommt? Was kommt Neues? Und der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Dein Gebet ist erhört. Mir stellt sich dann die Frage, welches Gebet? Wofür hat er denn gebetet? Und es steht nicht drin, aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, wo ich glaube, wo er für gebetet hat. Das erste, für ein Kind. Auch wenn er es nicht vielleicht nicht in letzter Zeit gebetet hat, wird das ein Gebet gewesen sein, das er lange mit sich getragen hat. Immer wieder und immer wieder zu Gott gebracht. Herr, bitte schenk uns ein Kind, bitte schenk uns ein Kind, bitte schenk uns ein Kind. Und das zweite, das gehört einfach zu der Aufgabe von dem, was er tut. Er hat für sein Volk gebetet. Also er kommt rein und mit diesen zwei Bitten kommt er vor Gott und sagt, Herr, bitte schenk uns ein Kind. Und er, komm, erfülle dein Versprechen. Wie ist es mit dir? Wofür betest du schon lange? Wofür hast du aufgehört zu beten? Weil du glaubst, dass Gott es nicht erhört. Gerade diese Woche hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer aus unserem Team, die nach 35 Jahren das erste Mal positiven Kontakt mit ihrer Schwester hatte. Das heißt, seit 35 Jahren betet sie für ihre Schwester, die mit dem Glauben nichts zu tun hat. Wie ist es bei dir? Hast du aufgehört zu beten? Ich hoffe, dass Zacharias dich hier ermutigen kann. Denn die Zeit, in der er gebetet hat, war in der Zeit der Stille. 350 plus Jahre Stille und Zacharias fängt an zu beten und Gott spricht nicht und spricht nicht und spricht nicht und es ist Stille und er betet weiter. Gott gibt Zacharias hier also ein unerwartetes Versprechen. Du wirst einen Sohn bekommen. Und in diesem Sohn ist ein Versprechen mit eingebunden. Denn der Engel sagt ja, du wirst einen Sohn bekommen. Das ist ja die Zukunft. Und du wirst erkennen, wenn dieses Versprechen in Erfüllung geht, da kannst du an deinem Sohn erkennen, dass Gott dich nicht vergessen hat und dass er seine anderen Versprechen auch halten wird. Wir lesen im Text weiter ab Vers 15, wo es jetzt über diesen Sohn geht. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren der Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also Zacharias bekommt hier nicht nur zu hören, dass er einen Sohn bekommt, was völlig unerwartet war. Nein, er hört, dass sein Sohn dieser Vorbote sein sollte. Dieser versprochene Vorbote. Und der Engel zitiert hier aus dem Buch Malachi. Das ist in unserer Bibel das letzte Buch im Alten Testament. Und dort steht in Kapitel 3, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zum Tempel der Herr, den ihr sucht. Und später, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Also der Engel zitiert hier aus dem Alten Testament und will Zacharias eine Sache klar machen. Dein Sohn, der kommt, ist dieser verheißene Vorbote. Das heißt, das ganze Alte Testament ist immer wieder voll von Versprechen, dass der Retter kommen wird. Ob Mose, David oder die Psalmisten, die Propheten, alle sprechen von dem kommenden König. Und gleichzeitig sprechen sie davon, dass vor ihm jemand anders kommt. Und Malachi, der letzte Prophet, der spricht, ist am klarsten über die Rolle, die dieser Mann haben wird. Ein Volk vorzubereiten. Das heißt, für das, was kommuniziert wird, sagt, wenn der Vorbote kommt, dann dauert es nicht mehr lange, bis dieses Versprechen erfüllt wird. Und alle vier, ich finde das so faszinierend, alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle vier benutzen denselben Vers, wenn sie von Johannes dem Täufer sprechen. Das ist sehr außergewöhnlich. Und sie zitieren alle die Stelle, die Matthäus uns vorhin vorgelesen hat, aus Jesaja 40. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und ich liebe, was sie mit diesem Vers in uns hervorrufen wollen. Und wenn wir unsere Alte Testamente so gut kennen würden wie die Juden damals, dann wären wir sofort bei diesem Zitat aus dem Jesaja-Brief, wo Jesaja spricht, Trost, Trost für mein Volk, jauchzt Jerusalem. Ich nehme eure Schande von euch, der gute Hirte kommt. Und Johannes hat diesen wirklich außergewöhnlichen Dienst auszurichten, ein Volk vorzubereiten für das, was kommt. Er geht voraus und macht den Weg für Jesus frei. Und das, ihr Lieben, das ist, was wir an Weihnachten feiern. Das ist diese Adventszeit, dass Gott sein Volk sieht und sagt, ich werde mein Versprechen halten. Und Jesus kommt in diese Welt und er wird geboren und er lebt das Leben, das wir hätte leben sollen. Vollkommen, perfekt. Und er zeigt uns allen, so ist Gott, so bin ich. Jesus lebt, wie wir leben sollten. Und er kommt und sagt, ich nehme diesen Fluch und ich breche ihn. Und er geht ans Kreuz und er stirbt, um sein Versprechen zu erfüllen und macht den Weg dadurch frei. Das ist das Evangelium, das ist, was wir hier glauben. Das ist Befreiung. Und wenn du das suchst, wenn du Hoffnung für dein Leben haben willst und Trost und diese tiefe Sehnsucht nach Einheit und Richtigkeit mit Gott, dann ist mein Aufruf durch, glaub das. Vertraut den Worten aus der Bibel. Gott spricht, bekenne deine Sünden, geh zu ihm, vertraue dir ihm an und das Versprechen, das er dir gibt und das Versprechen, das er halten wird, dass er deine Schuld von dir nimmt und dir seine Gerechtigkeit schenkt und du kannst wieder im Einklang mit Gott leben. Johannes hat einen unglaublich tollen Dienst, dass er diese Botschaft vorbereiten darf. Das ist eine leckere Vorspeise. Aber das Hauptgericht ist doch Jesus. Darum sind wir hier. Das ist aber alles noch in der Zukunft für Zacharias. Versucht doch für einen Moment, euch in seine Schuhe zu versetzen. Hier ist ein gottesfürchtiger, ein guter Mann, der genau auf dieses Versprechen schon sein Leben lang wartet. Aber ich kann mir vorstellen, dass er angefangen hat zu zweifeln, ob Gott wirklich das noch macht. Wie hättest du reagiert, wenn der Engel plötzlich vor dir gestanden hätte? Wie reagiert Zacharias? Lasst uns noch einmal den letzten Abschnitt lesen, ab Vers 18. Und Zacharias sprach zum Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dies dir zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartet auf Zacharias und wundert er sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie bemerkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er nach Hause. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich für 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um mein Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Also wie reagiert Zacharias auf die Botschaft, dass er einen Sohn bekommen wird und dass sein Sohn dieser Vorläufer des Messias ist? Er glaubt dem Engel nicht. Er glaubt nicht den Versprechungen, der Versprechung. Er glaubt nicht der Botschaft. Und dafür wird er vom Engel bestraft, diszipliniert, zurechtgewiesen auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass das vielleicht zu hart ist. Immerhin ist eine Begegnung mit einem Engel nicht etwas, was man einüben kann. Ja? Es ist jetzt nicht so, als wäre Zacharias an dem Morgen gegangen, ich gehe in den Tempel und dann wird Gott persönlich zu mir sprechen. Also, wieso reagiert, also wieso wird er bestraft für seine Reaktion, die doch eigentlich total menschlich ist? Und ich glaube, es gibt 2 Gründe, die für uns relevant sind. Der erste: Er hätte es besser wissen sollen. Das klingt ein bisschen plump, aber er hätte es wirklich besser wissen sollen. Er war Priester, Levit. Seine Aufgabe war, die Schriften des Alten Testamentes zu kennen. Und wenn ihr euch ein bisschen im Alten Testament auskennt, dann wisst ihr, dass Unfruchtbarkeit relativ oft vorkommt. Vor allem kommt es bei allen 3 wichtigen Vorfahren von Israels. Bei Abraham und Sarah, die keinen Sohn bekommen können. Gott greift ein, sie bekommen Isaak. Isaak, gleiches Problem. Gott greift ein, Jakob und Esau. Jakob mit einer seiner Frauen, gleiches Problem. Wieder greift Gott ein. Und noch andere Beispiele. Also es hätte wirklich ihn nicht überraschen sollen, dass Gott da eingreifen kann. Das zweite aber, und ich glaube, das ist noch für uns relevanter, ich glaube, Zacharias hat nicht bedacht, wem er hier nicht glaubt. Ich glaube, das sehen wir in der Antwort, die Gabriel gibt. Er sagt nicht nur seinen Namen, wer er ist, sondern dass er vor Gott steht, dass er direkt von Gott gesandt wurde. Denn, ihr Lieben, die Botschaft, die Glaubwürdigkeit einer Botschaft hängt immer mit dem Boten zusammen. Wenn ich draußen auf der Straße bin und irgendjemand kommt zu mir und sagt: Hier, ich habe einen Strafzettel, bitte zahlen. Okay. Nö. Wenn ich jetzt diesen gleichen Strafzettel in der Post bekomme und da ist ein Stempel vom Amt drauf, werde ich wahrscheinlich zahlen. Will vielleicht ein bisschen fragen, wieso ich jetzt diesen Zettel bekommen habe. Wenn ich aber auf der Straße stehe und ein Polizist kommt zu mir in Uniform, holt sein Blöckchen raus und schreibt mir auf der Stelle den Strafzettel, dann weiß ich, dass ich jetzt zahlen muss. Und der Engel kommt direkt von Gott als Botschafter und spricht für Gott. Wie ist es mit dir? Was glaubst du, was das hier ist? Hier in der Gemeinde glauben wir, dass die Bibel die von Gott eingegebene Wahrheit ist. Sie ist unfehlbar. Hier spricht Gott zu uns. Das heißt, wir haben noch was Besseres als Zacharias. Bei ihm standen Engel noch im Weg und Gott sprach durch den Engel. Hier haben wir Gottes Worte direkt für uns. Glaubst du das? Lebst du danach? das sollte uns herausfordern, wie wir die Bibel lesen. Wie wir auf Predigten hören. Und vor allem, wie wir Predigten vorbereiten. Wir sollten uns von der Schrift formen lassen. Weil wir ihr gegenüber Rechenschaft schuldig sind, nicht weil es Wörter auf einem Blatt Papier sind, sondern weil Gott sich darin offenbart. Gott spricht heute. Es gibt viele Versprechen in diesen Seiten. Und Gott hält immer seine Versprechen. Auch die, die noch kommen. Glaubst du das? Zacharias war ein gottesfürchtiger Mann. Doch er wurde diszipliniert für sein Ungehorsam. Glaubst du, dass es anders ist mit dir? Wie oft bist du ungehorsam Gottes Offenbarung gegenüber? Wie oft handelst du gegen das, was du weißt, was in der Bibel steht? Und ich will hier vorsichtig sein, denn wenn du heute Christ bist, dann ist Gott nicht dein Feind. Und dein Ungehorsam führt nicht dazu, dass Gott dich bestraft. Aber glaube mir, es gibt Konsequenzen für Ungehorsam. Gott ist ein guter Vater, der uns diszipliniert. Und es gibt Konsequenzen für unser Ungehorsam. Auch im Positiven gibt es Konsequenzen für unseren Gehorsam. Wenn wir so leben, wie es uns offenbart wird, wenn wir uns ausrichten nach den Versprechen, die Gott uns gibt, ist das gut für uns. Ist das gut für dich? Es ist gut für mich. Und auch selbst da ist Gott oft gnädig, oder nicht? Wie oft lebe ich anders und hätte Strafe, Disziplin verdient? Und Gott ist mir gnädig. Ich will noch zum Text zurückkommen. Ich liebe, wie dieser Abschnitt endet. Elisabeth wird schwanger. Stellt euch vor, die Freude, die sie hat in ihrem Herzen. Mit welchem Wunder sie gemerkt hat, dass sie schwanger wird. Sie wartet 5 Monate, sie versteckt sich 5 Monate lang, weil nach 5 Monaten ist es offensichtlich, ja, den Bauch kann man da nicht mehr verstecken. Und sie geht raus und ihre Freunde und alle um sie herum, sie freuen sich mit ihr. Und den Satz, den sie sagt, wenn sie sagt, der Herr hat an mir das getan. Gott hat mich gesehen und er hat meine Schuld und meinen Schmach, meine Schande, mein Elend von mir genommen durch die Geburt von Johannes dem Täufer. Und wie viel mehr ist das wahr für die Geburt von noch einem Kind, von dem wir nächste Woche dann hören? Johannes kommt und durch seine Geburt bringt er Segen in seine Familie. Sein Vater darf widersprechen und singt ein wunderschönes Loblied zu Gott. Und seine Mama kann endlich wieder sich unter dem Volk begeben und darf Mutter sein. Das macht Johannes für 2 Menschen. Jesus aber kommt und er nimmt noch viel mehr. Er nimmt nicht nur unsere Schuld voneinander, sondern er baut die Beziehungen mit Gott wieder auf. Johannes ist Gottes Antwort auf die Frage, ob Gott sein Volk vergessen hat. Und nein, er hat es nicht. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und Johannes ist der erste Beweis dafür. Und kurze Zeit später folgt Jesus, in dem alle Gottes Versprechen zusammenkommen. Und das ist, was wir bewundern, das ist, was wir singen, das ist, worüber wir uns freuen. Jesus ist so viel größer als Johannes. Er ist so viel besser, weil er ist Gott selbst, der sein Versprechen hält. Und das heißt für dich und für mich, wo wir heute kämpfen, wo wir unsere Sorgen haben, wo wir uns nicht sicher sind, hat Gott mich vergessen? Schau aufs Kreuz. Schau auf Jesus. Überleg dir in dieser Adventszeit, was es bedeutet, dass der Sohn Mensch geworden ist. Und erkenne, dass Gott dich nicht vergessen hat. Und er kennt dich und er liebt dich. Und deswegen dürfen wir ihn anbeten. Ich bete auch gerne noch einmal zum Schluss. Herr, ich danke dir für deine Größe. Ich danke dir für die Fähigkeit, die du hast, als Allmächtiger Versprechen zu halten, die du machst, dass es nichts gibt, was dir im Weg steht, was du nicht aus dem Weg räumen kannst, dass es keine Probleme gibt in unserem Leben, über die du nicht Herr bist, wo du nicht eingreifen kannst. Und ich bitte dich, dass wir lernen, mehr zu beten, voll Vertrauen, dass du ein Gott bist, der Versprechen hält. Erhöre unsere Gebete, Herr. Erfülle unsere Herzen neu mit Vorfreude auf die Versprechen, die noch ausstehen. Du bist gut, Gott, und du bist groß, Gott, und dich preisen und loben wir. Amen.